Chat, ich weiß nicht, wieso Tschechen sagen, sie sind Polen. Aber es geht hier halt nicht um Inhalte.
Es ist mir scheißegal, wie sehr der Fascho versucht, seine sanfte Stimme zu heben. Er ist immer noch ein rechtsextremer Faschist, Alter. Es gibt noch eins zu Sachsen, das ist auch interessant.
Dass man sich in der Regel anschweigt oder ganz heftig anschreit und niemand eine Idee hat, wie das besser werden kann.
Unsere Themen. Brutale Angriffe auf Wahlhelfer.
Entweder lieben die Leute mich oder sie hassen mich.
Das politische Klima ist in den letzten Jahren merklich rauer geworden, oder?
Also bis jetzt ist diese 30-minütige politische Aufarbeitung schon sehr stabil, finde ich. Sehr, sehr gut, sehr interessant.
Da ist so viel Wut, so viel Misstrauen. Und ich habe den Eindruck, dass wir als Gesellschaft verlernt haben, miteinander zu streiten. Stattdessen ziehen wir uns in Gruppen, manchmal in Lager zurück und wundern uns, dass die Gesellschaft sich spaltet. Ein Bundesland, das beispielhaft für diese Entwicklung steht, ist Sachsen. Mein Team und ich haben die letzten Monate mit vielen Menschen hier gesprochen. Immer mit der Frage, wie ist das passiert und wie finden wir wieder zusammen? Die großen politischen Themen spalten Sachsen. Dafür oder dagegen? Dazwischen ist wenig Platz. Und das seit Jahren. Das zeigt sich auch immer wieder auf der Straße. Wir haben uns an die Bilder von der aufgeheizten Stimmung schon fast gewöhnt. Sei es bei Pegida-Protesten, bei Querdenken oder linken Demos. Immer wieder ist es Sachsen, wo Proteste besonders heftig sind. In Bautzen gehen die Leute regelmäßig auf die Straße. Jeden Montag seit über 3 Jahren.
Sie demonstrieren das sind, sind das die Montagsdemos noch?
Alles, was aus ihrer Sicht falsch läuft, mit wechselnden Schwerpunkten. Gegen die Migrationspolitik, gegen Corona-Schutzmaßnahmen, gegen die Energiepolitik, gegen Waffenlieferungen an die Ukraine. Oder zum Teil hatte ich auch den Eindruck, einfach gegen den Status quo.
Warum sind Sie hier, frage ich mich. Also ich habe gehört, das ist jetzt seit 2021 jeden Montag.
Jahrelang hier.
Ja. Jahrelang. Und warum?
Weil ich eben auch für Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung, Souveränität und diese ganzen Sachen bin.
Und sehen Sie die in Sachsen gefährdet?
Absolut.
Warum?
Durch die Altpartei. Was hier abläuft, ist nicht mehr tragbar.
Was machen die Altparteien denn?
Ja, die versuchen, das merkt man ja deutlich, uns, also Deutschland, zu zerstören.
Es ist gar nicht so leicht für mich, richtig zu verstehen, woher solche Aussagen kommen.
Deutschland zu zerstören.
Weil der Vorwurf, da wollen Parteien Deutschland zerstören, so groß und unkonkret ist. Richtig konkret wird's in den Gesprächen eh selten.
Ja, weil es da gar nicht konkret werden kann, weil die das ja gar nicht wissen. Das ist ja nur so nachgeplapperter Wurzsalat. Die haben ja keine Position, die konkret ist. Was sollen wir denn konkret anders machen? Und dann kommt man immer wieder zu demselben Punkt. Abschieben. Da wird man immer, wenn es um konkrete Thesen gehen soll, wird sehr schnell und sehr oft fremdenfeindlich. Ich zitiere da sehr oft diesen oder nicht sehr oft, aber da gibt es diesen nicht Selbstversuch, aber einen Social-Media-Post, der in einem konservativ-rechten Reddit-Bereich gemacht wurde, kann man jetzt bewerten, wie man will, und den fand ich so bezeichnend in diesem Zusammenhang. Da kam jemand rein, der hat gesagt, ey, ich bin wirklich nicht einer von euch. Ich bin wirklich nicht einer von euch, aber ich möchte mal hören, was ihr denn für Gründe habt und konkrete Themengebiete, abgesehen von Ausländerfeindlichkeit, die AfD zu wählen. Weil das schon ein sehr konservativ rechter, rechtsextremer Subreddit war. Und I shit you not, trotz dieser klaren Definition von wie es sein sollte, hat es kaum einer geschafft, den Ausländer raus Vibe nicht rüberzubringen. Es mussten immer die Ausländer weg. Es musste das weg. Die Ausländer waren schuld. Wirtschaft aber am Ende Ausländer schuld. Das ist so bezeichnend dabei zuzusehen. Und natürlich ist das auch selbstverständlich, wieso? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Faschisten gibt, der eine faschistische Partei wählt und dann von dem man erwarten kann, dass der was anderes labert als das, was ein Faschist sagen würde. Nämlich Ausländer weg. Mach sie weg, was auch immer es kostet. Es ist so lame. Und da ist auch keine Idee, da ist keine Inspiration, da ist nichts. Da ist nichts. Das bewegt sich inhaltlich wirklich im Kreis.
Und als ich dann mit einem Teilnehmer rede, der mir das alles ein bisschen besser erklären kann, passiert das.
Ich hatte so ein gutes Gespräch mit dem vorhin, wo er auch wirklich, also das war jemand, der zumindest so abgewogen hat und irgendwie gut nachvollziehbar machen konnte, warum er da mitläuft. Da hatte ich ja immer noch Fragen, aber es war ein gutes Gespräch und er war so total offen. Und jetzt kam er halt gerade noch mal zu uns und hat gesagt, er hat sich's anders überlegt, er will doch nicht, dass wir es verwenden. Und das tut natürlich weh, weil hier sind lauter Leute, die sagen, sie reden nicht mit der Presse, sie vertrauen uns nicht, Lügenpresse, was auch immer. Natürlich respektieren wir das, natürlich werden wir jetzt dieses Gespräch nicht verwenden, weil wir eben nicht das Vertrauen verspielen wollen. Wo spüren Sie das so konkret? Oh, links.
Von so einer ich sag's, wie es ist. Ich habe mir auf dieser Demo ohne Ende Absagen eingefangen von Leuten, die nicht mit mir reden.
Nein, ich finde ja auch so ein bisschen komisch daran, dass eigentlich eine Demo dazu da ist, Öffentlichkeit für eine Sache zu bekommen, aber keiner will mit mir sprechen über die Sache.
Mein Eindruck ist, das ist in den vergangenen Jahren auch deutlich mehr geworden. Menschen, die sich am politischen Rand verorten, wollen mit Medien und Journalisten wie uns vom ZDF kaum noch sprechen. Und dazu gibt's auch Zahlen. Der Sachsenmonitor, eine jährliche repräsentative Umfrage, zeigt, 2016 fanden noch 3 von 4 Menschen im Bundesland, dass öffentlich-rechtliche Medien glaubwürdig sind. 2023 waren es nur noch jeder und jede Zweite. Zeitgleich sind neue Kanäle groß geworden, die nicht nach journalistischen Standards vorgehen, sondern mit ihrem Content eher bestehende Meinungen bestätigen.
Kenn ich selbst.
Die Art, wie wir uns informieren, trägt also dazu bei, dass wir in verschiedenen Gruppen landen und als Gesellschaft zersplittern. In Bautzen habe ich das auch gemerkt. Bei der Mahnwache große Skepsis bis hin zu Misstrauen. Bei der Parallelveranstaltung Happy Monday, nur 400 Meter weiter, war es dagegen kein Problem, mit Leuten ins Gespräch zu kommen.
Naja, das Problem ist an dieser Stelle jetzt mal unabhängig von der Glaubwürdigkeit, der Grund, warum Faschos die Presse unglaubwürdig finden, ist, weil die Presse immer wieder sagt, dass Faschos rechte Wichser sind. So. Da kommt natürlich kein positives Wort rüber. Die hören natürlich nichts Positives vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die hören nur Negatives vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und dass die dann sagen, ja, ich will aber nicht mit euch reden, weil ihr redet immer so schlecht über die Rassisten. Oh. Das ist natürlich dann ein komischer Vibe. Aber das ist der Grund, warum das hat im Kern nichts mit der Glaubwürdigkeit vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu tun, sondern eher was mit dem Gefühl der Repräsentation, weil die sind ja gar nicht so rechts. Die sind nur familienorientiert.
Verschiedene Kulturangebote sollen hier für Demokratie und Vielfalt werben.
Was machen denn diese Montagsmahnwachen mit dir auf dem Kornmarkt?
Mir macht es so ein mulmiges Gefühl, so, dass Menschen eben offensichtlich verschiedene Themen haben, aber da eben auch rechtsextremen Gruppen hinterherlaufen, auch wenn die Ausländer rausschreien. Ich sehe aber auch, dass es eben viele Menschen hier in Bautzen gibt, die das auch stört. Beziehungsweise die sagen, wir wollen hier keinen Rechtsextremismus, wir wollen ein friedliches Miteinander, wir wollen eine Willkommenskultur.
Nicht nur in Bautzen haben wir die Erfahrung gemacht, dass Leute lieber ohne Kamera mit uns reden. Wir wollten sie aber trotzdem zumindest hörbar machen und haben deshalb ihre Stimmen aufgenommen.
Ich bin eigentlich stolz darauf, dass ich jetzt Sachse bin. Jeder Ungar, jeder Tscheche, jeder Pole sagt, ich bin stolz, ein Pole zu sein. Warum dürfen wir das nicht mehr sagen?
Wer sagt dir denn, dass du nicht, also ich krieg es nicht in den Kopf rein. Wer sagt dir denn, dass du nicht sagen darfst, du darfst stolz darauf sein, Sachse zu sein? Wer verbietet dir das? Hä?
Chat, ich weiß nicht, wieso Tschechen sagen, sie sind Polen.
Ich weiß es nicht. Aber es geht hier halt nicht um Inhalte, sondern es geht darum, dass die Angelika Merkel, denen die Meinung wegnimmt.
Und wenn man die deutsche Sprache verboten wird, dann reicht mir's. Da packe ich jeden Staatsanwalt oder Richter an der Gurgel. Das ganze Gendergequetsche. Es gibt nichts Schlimmeres, als die Muttersprache zu zerstören.
Dafür hat er die Muttersprache aber ziemlich schlecht gesprochen.
Ein bisschen Angst, dass Populisten mehr und mehr Macht gewinnen.
Ich habe selber schon mit dem Gedanken gespielt, Sachsen zu verlassen, beziehungsweise Deutschland zu verlassen. Es kommt jetzt auch irgendwie ein bisschen auf die Wahlen an und wie sich das alles entwickelt.
Vollkommen nachvollziehbar. Ich glaube, bei den Landtagswahlen dann eher nur das Bundesgebiet. Das sollte die AfD in Regierungs... Also dann, dann sehe ich da nicht so gut. Würde ich auch sagen, ey, let's go!
Immer wieder habe ich auch gehört, die Leute wollen nicht mit mir reden, weil die Medien sie ja eh falsch darstellen. Oder weil sie danach in die rechte Ecke gestellt werden. Und ich will auch gar nicht abstreiten, dass das in der Vergangenheit schon passiert ist. Aber ich finde es halt trotzdem wichtig, zu versuchen, alle Seiten abzubilden. Nach langer Suche und vielen Absagen haben wir jemanden gefunden, der sich selbst rechts verortet und mit mir ausführlicher sprechen wollte. Andy aus Wolkenstein, 32 Jahre. Er ist AfD-Lokalpolitiker und sitzt im Stadtrat. Wir haben ihn über eine Simson-Schrauber-Gruppe auf Instagram gefunden. Ich war bei ihm zu Hause im Erzgebirge.
Hallo.
Und für dich ganz persönlich, was macht Heimat aus?
Ich genieße auf jeden Fall die Ruhe, die Geborgenheit. Ja, ich muss ja auf niemanden Rücksicht nehmen. Ich kann faktisch das tun, wo mir gerade danach ist.
Andys Hof, die Schafe, seine ruhige Art. Da denke ich in keinem Moment, dass ich gerade mit jemandem vom rechten Rand spreche.
Der kämmt sich seine Haare auch über den ganzen Kopf, Alter.
Das fällt tatsächlich erst beim näheren Blick auf. Das eiserne Kreuz auf dem Motorrad zum Beispiel, das ist ein Symbol, das die Bundeswehr nutzt, aber auch ein typischer Code von Rechtsextremen. Sein T-Shirt stammt von einer Marke, über die ein ehemaliger NPD-Gemeinderat patriotischen Heimat-Merch verkauft. Und dann dieses Schreckschussgewehr über seiner Werkbank, das war schon ein komisches Gefühl. Auch weil ich weiß, was Andy so auf Facebook teilt. Aber darüber sprechen wir gleich noch.
Ich war unter anderem auch auf so einer Montagsdemo im Bautzen. Warst du mal auf so einer Veranstaltung?
Das lehne ich kategorisch ab.
Warum?
Da läuft eben auch Klientel mit rum, was ich nicht für gut heiße.
Zum Beispiel?
Ja, wo man dann wirklich schon Sachen, das sind extremere oder vielleicht auch verirrte Gestalten mit unterwegs, Verschwörungstheoretiker, sonstiges.
Wo würdest du dich und deine Partei denn verorten auf dem politischen Spektrum?
Konservativ und rechts, doch rechts.
Es ist mir scheißegal, wie sehr der Fascho versucht, seine sanfte Stimme zu heben. Er ist immer noch ein rechtsextremer Faschist, Alter.
Ist mir voll Latte.
Der kann so seicht und sanft reden, wie er will. Der kann seine schmierigen Haare nach rechts oder nach links gehen. Das ist mir egal, ob er sein eisernes Kreuz an seiner Simse poliert hat oder nicht. Also von dieser Scheiße würde ich mich ja absolut nicht blenden lassen.
Aber rechts ist ja nichts Böses. Rechts ist genauso wie links. Es ist eine Einstellung. Ne? Es kann mir gefallen, es muss mir nicht gefallen. Aber alles, was dann in eine andere Schiene geht, was in Extremismus geht, und den Extremismus, den habe ich überall, das lehne ich kategorisch ab.
In die AfD bist du aber eingetreten.
Ja.
Da sind erwiesen rechtsextreme Leute dabei. Die Partei gilt in ganz Sachsen als erwiesen rechtsextrem.
Als Verdachtsfall.
Nee?
Alter, will dieser seichte Sohn mich hier verarschen oder was? Ist der vollkommen fertig oder was? Wie kann man denn so bildungsfern sein?
Erwiesen rechtsextrem inzwischen.
Naja, dann vielleicht doch nicht so nur ein bisschen rechts. Und dann ist das so.
Welche Belege liegen denn vor?
Ey, wirklich. Oh.
Seit Dezember 2023 stuft der sächsische Verfassungsschutz.
Das ist wirklich, da ist ein bisschen zu viel die Nase in den Zweitaktmotor reingehalten, Alter.
Die AfD in Sachsen als gesichert rechtsextremistisch ein. In Kurzform steht in dem 134-seitigen Gutachten: Die AfD Sachsen wendet sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Deutschland. Hintergrund sind Begriffe, die der Landesverband benutzt, wie der große Austausch oder Umvolkung. Das ist zum Beispiel eine WhatsApp-Nachricht eines AfD-Mitglieds, auf die der AfD-Bundestagsabgeordnete Steffen Janich mit blauem Herz und Applaus-Emoji reagiert hat. Der Verfassungsschutz nennt diese Nachricht als einen Nachweis für die völkisch-nationalistischen Positionen der AfD. Ein Aussteiger hatte sie letztes Jahr geleakt. Und das bringt mich jetzt auch zu Andys Facebook-Posts.
Ausländer raus! Deutschland den Deutschen! Ausländer raus!
Dieses Video aus Sylt war ja ein Riesenskandal dieses Jahr. Andy hat genau dieses Lied genommen, Schlagzeilen zu Straftaten in Verbindung mit Migranten drüber gelegt und bei Facebook gepostet. Ich habe das gesehen und mich gefragt, wie passt das zu jemandem, der sagt, er will sich von Extremismus abgrenzen?
Der will sich nicht von Extremismus abgrenzen. Der steht vor einer Kamera und versucht, jemanden zu rechtfertigen, dass er ein verschissenes Schwein ist. Das ist das, was der versucht. Und er macht seine Stimme besonders seicht und versucht, sich ein bisschen harmlos zu machen, aber die alte Uniform von Opa mal schnell zurück in den Schrank gelegt. Das ist halt einfach was. Das ist alles.
Das könnte man tatsächlich reine Provokation nennen.
Du willst provozieren?
Ich will.
Wen?
Nee, ich will nicht provozieren. Ich will darauf aufmerksam machen, dass hier was schief geht. Die Leute wurden ja faktisch wie das Schwein durchs Dorf gejagt. Da muss man ganz offen und ehrlich drüber stehen. Und wenn ich dann höre, dass es der Messerangriff in Mannheim, dass der abends mal ganz kurz angesprochen worden ist, obwohl der eigentlich für mich eine viel schlimmere Gewichtung hat, dann weiß man, dass hier im öffentlichen Rundfunk irgendwas nicht schiefläuft. Und ich habe ja eingangs gesagt, ich gehe ja völlig unbescholten an das Gespräch mit euch ran. Und gerade das, was wir jetzt hier besprochen haben, zeigt mir ja im Endeffekt eigentlich schon wieder dahingehend, dass hier was falsch läuft.
Weil er den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht kontrolliert?
Also ich habe nicht den Eindruck, dass Mannheim nur einmal kurz erwähnt wurde. Die Menschen gedenken dieses Polizisten. Der Kanzler sagt, wir müssen jetzt nach Afghanistan abschieben, was davor ja, nicht gut. denkbar war. Es gibt eine Debatte darum.
Ja gut, der Kanzler hat letztes Jahr auch noch im englischsprachigen Spiegel formuliert und über Deportationen gesprochen. Das ist nicht weiter, das wird auch nicht weiter thematisiert. Ich denke, wir sind hier politisch auf einem völlig falschen Weg.
Also, Deportation ist der politisch vollkommen falsche Weg? Ja, aber du bist AfD-Mitglied, du Trottel. Was redest du da? Ich hätte gerade fast gefragt, ob das Garagentor zu ist und eine ihrer Simsen an. Was?
Würdest du sagen, dass die deutsche Gesellschaft heute eine gespaltene Gesellschaft ist?
Nee, würde ich nicht. Ich würde sagen, es wird medial gerne versucht, einen Keil reinzutreiben. Wenn man mit den Leuten ganz normal im Gespräch kommt, habe ich da aber keine Spaltung.
Also der Clown, das ist ja wirklich ein Clown, Alter. Also das, was? Bruder, wenn du die ganze Zeit mit deinen eigenen Faschos sprichst, sowas, da hast du kein Gefühl, dass du eine Spaltung hast, hä? Was redest du? Natürlich ist die Gesellschaft gespalten. Man kann doch anerkennen, dass die Gesellschaft gespalten ist. Das ist ja nicht mal links oder rechts oder irgendwas. Da musst du einfach nur anerkennen, dass die Gesellschaft gespalten ist, du Trottel. Oh Gott, Alter, wirklich, wie kann man das dagegen sein, nur so in sein Wesen aufnehmen? Also wirklich im Kern dagegen sein. Einfach, nee, ich habe das nicht das Gefühl, dass das so ist. Hä, bist du dumm oder so? Die Gesellschaft ist gespalten. Man kann ja sicherlich sagen, woran das liegt, aber dass sie im Kern gespalten ist doch klar. What?
Medien berichten die Spaltung also herbei? Ich hatte durch Andys Posts, die wir im Vorfeld auf Social Media gefunden hatten, einen etwas anderen Eindruck. Was mir da im Kopf geblieben ist, war sein Facebook-Titelbild. Da wehrt eine Familie einen Regenbogen ab.
Oh Gott, Alter. Wisst ihr, was ich so ein bisschen hoffe, dass diese ganzen sich bei intelligenten Frauen einfach auch nicht fortpflanzen können. So, das ist doch keine Frau mit, also auch nur ein bisschen, also das ist doch, come on. Das wird doch niemals in irgendeiner Form, das ist wirklich...
Das ist eigentlich im Endeffekt eine Trotzreaktion auf den, was wir medial und politisch gelebt kriegen. Mhm. Ich toleriere jeden in seinem Leben, so wie er ist, wie er leben möchte, ist alles gut. Aber ich bin auch der Meinung, dass man das medial nicht aufheizen sollte.
Aber machst du mit so einem Bild nicht dasselbe?
Ja, als Gegenstimme dazu.
Er ist einfach, es ist einfach vollkommen fertig, ne? Das ist hohl, das ist Unterdruck.
Wenn das jetzt kein Thema wäre, wenn das ganze Regenbogen-Dasein, wenn das jetzt politisch kein Thema wäre, sondern wenn man die Leute einfach machen lassen würde, dann würde es auch weniger oder bis gar keine Gegenstimme geben.
Aber die AfD macht es ja auch zum Thema.
Ich habe das auch ganz oft. Ich schreibe, wie hoch ist dein intrinsisches Verlangen, danach ihm gerade eine fette Bombe zu geben. Ey, ganz ehrlich, ne, ich bin so ein friedliebender Mensch. Wie sagt man, was hat Unge immer gesagt? Harmoniebedürftig. Harmoniebedürftig, so harmoniebedürftig. Aber ganz ehrlich, ne? Ganz ehrlich. Da kannst du. Es ist auf jeden Fall nicht gering. Ich kämpfe aber auch immer regelmäßig dagegen an. Ich versuche meinem Frust, ich denke, das merkt man auch, indem ich den ganzen Zeit so nenne. Ich kämpfe wirklich dagegen an. Ich bekomme Puls und versuche das aus mir rauszulassen, ohne hier irgendwie zu sagen, dass man dem eine heftige Bombe geben muss. Will ich auch gar nicht, weil das ja eh nicht das irgendwas bringt. Aber den mal richtig gottlos auf Mutter zu beleidigen, das ist schon eine, das ist, das kann, ich kann es nicht vermeiden. Das ist wirklich, ich kann das nicht anders sagen. Aber da muss ich, es ist, das ist so das gottlos auf Mutter gehen. So, das ist einfach, dafür steht das auch. Das ist genau für solche Leute. Du musst irgendwie einen Katalysator finden, um deiner Wut und dieser gelebten Intoleranz und Dummheit irgendwie Herr zu werden. Und dann gehst du halt gottlos auf die Eltern.
Also du sagst, man kann Zuspitzung und Verkürzung nur mit Zuspitzung und Verkürzung
entgegen. Die AfD macht es deswegen, weil ja das faktisch entgegengeräumt wird.
Ich glaube, die Begründung, warum man das in deinen Worten aufbauscht oder einfach thematisiert und in Öffentlichkeit gibt, ist ja, um Leuten, die wenig drüber zu wissen, zu sagen, hier, guck mal, das ist übrigens, wenn ich Muslimin bin oder eine andere Hautfarbe habe oder queer bin, Das sind meine Probleme, auf diese Art von Diskriminierung treffe ich und. Ich finde es eigentlich gut, dass es dafür Öffentlichkeit gibt, damit Leute darüber lernen und dann auch lernen, einander besser zu verstehen.
Aber nicht in der Art und Weise.
Welche Art und Weise?
Das ist zu viel. Ich verdränge damit ein
die Familien. Er verdrängt damit die Familien.
Ein Familienbild.
Immer dasselbe. Immer dieselben dämlichen Argumente. Diskriminierung ansprechen, auf Probleme von Minderheiten hinweisen, Regenbogenflaggen verdrängen das Familienbild. Ja, okay.
Was uns eigentlich bis zum heutigen Tag in unserer Menschheitsgeschichte hierher gebracht hat.
Wird das verdrängt oder nur ergänzt?
Ich denke, es wird verdrängt.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde Andy sehr schwer zu greifen. Einerseits sagt er, dass ihm Austausch wichtig ist und er den auch hat. Aber mit seinen Facebook-Posts will er provozieren und trägt damit doch auch zur Spaltung bei. Kann man überhaupt...
Eine Spaltung, die er nicht mal anerkennt.
...überhaupt noch mal wieder zusammenkommen, wenn man sich bei solchen Themen eigentlich unvereinbar gegenübersteht?
Also im Kern ist es ja immer noch, ist es echt faszinierend, wie diese Argumentation halt immer, wie leicht durchschaubar das alles ist. Ich meine, die reden alle dasselbe. Und dann kommen wir an den Punkt, an dem wir uns fragen, wer hier wirklich das Snowflake ist. Ich meine, es gab eine Zeit lang, wo man immer davon gesprochen hat, ja, die weichgespülten Bubi-Männer mit den lackierten Fingernägeln. Bruder, wir sind an dem Punkt, an dem sich diese Luschen darüber echauffieren, dass es Regenbogen gibt. Dass so viel gesprochen wird. Dass die ganzen Diskriminierungen das Familienbild zerstören. Oh, Bruder, du bist wirklich eine Schneeflocke in lauwarmem Wind. Wie kann man nur so ein Snowflake sein? Das ist so eine klassische Projektion.
Ich habe ja mir einen Freundeskreis aufgebaut, der ähnlich denkt wie ich und auch eher liberal die Dinge angeht. Aber gerade die ältere Generation, also meine Eltern, die sind mit Nachbarn verstritten, die zum Teil 20, 30 Jahre befreundet waren, weil eben politisch die Meinungen auseinandergehen. Das finde ich sehr traurig.
Meine Schwester hat sich zuerst impfen lassen, die hat es überhaupt keinen getraut zu sagen. Ich sage noch nicht mal mir als Schwester, nee, habe ich mich nicht getraut. Und das ist hart. Da habe ich gedacht, was geht hier ab?
Wenn deine Schwester sich nicht traut, dir zu sagen, dass sie sich geimpft hat, dann fragst du, was geht hier ab? Dann sollte man, glaube ich, reflektieren, wie man mit solchen Informationen umgeht. For real, oder? Insane. Ja, mach dir mal Gedanken, Alter.
Und das wäre schön, wenn man an den Tisch kommen würde und einfach wieder mal Hallo sagen kann. Wie geht's dir? Aber ist leider nicht mehr möglich.
Ja.
Nicht mehr miteinander reden können. Das ist auch Thema in dem Ort, an den ich euch als nächstes mitnehmen will. Groß Schirmer. Ein kleiner Zusammenschluss von Orten in Mittelsachsen. Zusammen so 6000 Einwohnerinnen und Einwohner. Mein Team und ich waren im Laufe unserer Recherche mehrmals dort und haben mit knapp 20 Menschen aus verschiedenen Lagern gesprochen. Denn in Groß Schirmer hat sich in den vergangenen Monaten eine Stimmung entwickelt, die beispielhaft zeigt, welche Auswirkungen politische Spaltung selbst im Kleinen haben kann. Und an dieser Stelle ein Hinweis, dabei geht es auch um einen Suizid.
Okay.
Im Oktober 2023 hat sich hier der Bürgermeister das Leben genommen. Wir wissen, dass er an Depressionen erkrankt war. Es gibt den Vorwurf, der Umgang miteinander im Stadtrat habe zu diesem Suizid beigetragen. Für manche spielt auch der Nachfolger des Bürgermeisters hier eine Rolle. Ein Mann von der AfD. Uff. Was im Detail tatsächlich passiert ist und wer für was verantwortlich ist, das kann und will ich nicht bewerten. Und das soll ja auch gar nicht weiter Thema sein. Fakt ist aber, dass sich seitdem zwei Lager gebildet haben. Die, die fest hinter dem AfD-Bürgermeister stehen, hier ein Banner, das seine Unterstützerinnen und Unterstützer offenbar aufgehängt haben, und die, die fassungslos sind, dass fast 60% der Menschen hier diesen Mann zum Bürgermeister gewählt haben. Die Wahl muss übrigens wegen eines Verfahrensfehlers wiederholt werden, aber andere Geschichte. Und mittendrin steht ein Pfarrer. Justus Geilhofe, der versucht, Groß Schirmer wieder zusammenzubringen. Er kannte den ehemaligen Bürgermeister persönlich und hat von seinem Tod über eine WhatsApp-Nachricht erfahren. Weißt du noch, was dir durch den Kopf gegangen ist, als du das gelesen hast?
Es war so ein Gefühl von... ich hatte die Angst, dass das passiert, sozusagen.
Wirklich?
Ja.
Weil das ist ja eine ganz schön dramatische Angst.
Ja, ja. Also genau, und weil die eben so dramatisch ist, nimmt man sie nicht ernst. Also weder für sich, noch dass man wirklich das mal ihm gegenüber ausspricht.
Du hast die Trauerpredigt auch auf ihn gehalten. Ich habe mir ein Zitat daraus aufgeschrieben. Ja. Und da hast du gesagt, es ist nicht dieser Tod, der unser Zusammenleben erschüttert. Dieser Tod ist das Ergebnis dessen, dass unser Zusammenleben lange schon erschüttert ist.
Ja.
Was hast du damit gemeint?
Dass eben wir hier nicht mehr miteinander reden können. Also dass man sich in der Regel anschweigt oder ganz kurz, ganz heftig anschreit. Ich glaube, dass eben diese Formulierungen, Merkel muss weg, die Ampel muss weg, bei aller berechtigten Kritik an Politikstilen und an Inhalten. Also wenn man die ganze Zeit davon redet, dass jemand weg muss, passiert es halt irgendwann.
Ich weiß aus Gesprächen, dass einige im Ort dem Pfarrer hier widersprechen würden. Denn er sieht ja auch den Umgang miteinander als Auslöser für den Suizid. Eigentlich war ich deshalb auch mit den Unterstützern des AfD-Bürgermeisterkandidaten verabredet. Die haben sogar eine Bürgerinitiative für ihn gegründet. Kurz vor dem Dreh kam dann aber doch eine Absage.
Also ich finde es halt sehr bezeichnend, in welcher Frequenz hier von diesen Akteuren regelmäßig mal gesagt wird, so und so sieht's aus. Aber ich finde es nicht nur bezeichnend, sondern ich kann es auch verstehen, weil wenn die dann mit den Leuten reden, dann machen die sich so zum Affen wie unser kleiner Simsenschrauber gerade mit dem schönen Seitenscheitel.
Man habe Angst, dass durch unseren Film Unterschiede und Differenzen unterschiedlicher Personen herausgestellt werden und dadurch erneut Unruhe in der Bevölkerung entsteht. Und darüber habe ich dann auch länger nachgedacht. Mache ich es mit diesem Film gerade schlimmer, indem ich die Probleme anspreche? Ich habe mich nach den Absagen entschieden.
Das ist so ein kleines kleiner ostdeutscher Lifehack. Die Probleme nicht ansprechen, dann werden sie auch weggehen. Ja.
Trotzdem über Großschirmer zu reden. Weil ich glaube, dass es wichtig ist, ein Problem zu benennen, um es überwinden zu können. Und weil ich rausfinden will, was wir aus der Situation dort lernen können.
Klar beobachtet man, dass das schon schwer ist alles. Die Leute, die eben das machen, was existenziell notwendig für das Zusammenleben ist, das sind ja ganz wenige. Also die Feuerwehr, das sind ja wenige, die alles auf ihren Schultern tragen.
Was macht ihr ganz konkret?
Genau, wer nicht in seinen Briefkasten guckt, der kriegt auch keine Post. So sieht's aus.
Red um dieser vermeintlichen Spaltung zu begegnen oder dem, dass sie sich nicht noch ausweitet.
Wir machen eben so Abende zu den Themen, von denen wir wissen, das sind die Themen, die uns eigentlich spalten. Mhm. Also eben so Waffen für die Ukraine, so, ne? Öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Und auf einmal kann ich jemanden, von dem ich immer dachte, das ist die schlimmste Meinung, die ich überhaupt haben kann, sagen, ich verstehe immer noch nicht, warum er die Meinung hat, aber ich sehe, wie er dazu gekommen ist und ich sehe, dass er auch ein von guten Motiven geprägter Mensch ist.
Die Frage ist allerdings, wie viele Menschen Justus mit seinen Treffen überhaupt erreichen kann. In Sachsen ist nur jeder fünfte Mitglied einer Kirche. Aufhalten lässt er sich von dieser Statistik aber offenbar nicht, sondern probiert Sachen aus, um auch junge Leute zu erreichen. Habt ihr schon mal von einem Moped-Gottesdienst gehört?
Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und der Herr gebe euch seinen Frieden.
Bei diesem Angebot von Pfarrer Geilhufe kamen tatsächlich Menschen mit sehr unterschiedlichen Meinungen zusammen.
Also ich bin der Meinung, wenn Leute nicht mal miteinander reden im Ort, wären heute zum Fest nicht so viele Leute hier und würden zusammen feiern, sich unterhalten und Spaß haben.
Generell denke ich schon, dass selbst Risse in den Familien entstanden sind durch die Situation zurzeit. Aber gerade in der Familie müsste man ja mehr zusammenhalten und auch Verständnis aufbringen.
Und ich kann das nie nachvollziehen. Wieso wird nicht mehr geredet? Bloß weil jetzt kontroverse politische Meinungen sind. Deswegen ist es nicht so, dass wir gespalten sind im Urteil.
Das ist auf jeden Fall interessant. Ich hatte auch nie, also ganz ehrlich, ne? Ich kann mich an keine Zeit erinnern, wo Politik in der Gesellschaft so ein Thema war. Das kann natürlich auch an meiner vergangenen Naivität liegen. Der Startschuss wurde 2013 gelegt. Und dann aber auch sehr langsam und schleichend. Sehr, sehr langsam und schleichend. Und dann 2013 übrigens die Entstehung der AfD mit einer sehr kontroversen, europakritischen Position. Aus der CDU heraus entstanden übrigens, ne? Ich glaube, Angelika Merkel, wie wir sie hier nennen, ist ja auch Namensgeber der AfD. Wusstet ihr das? Dass der Grund, warum die AfD die Alternative für Deutschland heißt, ist, weil Angelo Mertes mal irgendwie gesagt hat, dass irgendwas keine Alternative für Deutschland sein kann. Und dann war die Partei, hat sich dann halt an den Namen gegeben und war dann erstmal eine europakritische Partei, bis dann zuletzt Meuthen 2020, glaube ich, gegangen worden ist oder 2019 und dann halt einfach nur noch eine rechtsextreme Partei ist. Stimmt, alternativlos. Irgendwas, sie hat alternativlos gesagt, genau. Und dann war sie so lange, also da konnte man sie sogar, da sind sehr viele Leute auch sehr aufmerksam drauf geworden, weil es halt keine europakritische Partei gab und damit auch dieses der Euro war alternativlos Ding losging und dann irgendwann ist Meuthen gegangen und wer bis zu dem Zeitpunkt nicht verstanden hat, dass die AfD eine rechtsextreme Gefahr ist, musste es bis zu diesem spätestens, wann ist denn Meuthen aus der AfD raus? 2022, also Ende 2021. Wer bis Ende 20, also ich würde sogar Leuten sagen, wenn du bis Ende 2021 noch irgendwie einen guten, boah, selbst dann war schon schwierig, ne? Irgendwie geglaubt hast, dass da irgendwas zu holen ist, dann kann ich dir das nicht zum Vorwurf machen. Aber was man sagen kann, ist, dass ich heute im Hier und Jetzt, dass das war halt dann, das ist eine rechtsextreme Partei, ja.
Du bist Seelsorger, das heißt, die Menschen hier vertrauen dir ihre Ängste.
Frauke Petri, war es doch schon klar. Nee, ich meine wirklich, ich meine, dass man das Argument machen konnte, bis 2021 konnte man das Argument machen, dass ja nicht alle Nazis da sind. Ich glaube, du verwechselst Lucke mit Meuthen. Nein, ich verwechsel, der letzte gemäßigte Opportunist ist Meuthen gewesen. Und als der gegangen worden ist oder gegangen ist, sollte für jeden offen erkennbar gewesen sein, dass das eine rechtsextreme Partei ist. Das ist der Zeitraum, in dem diese Durchseuchung von Nazis stattgefunden hat. Von 2013 bis 2021. Sehr langsam. Am Anfang sehr langsam, dann immer schneller, dann immer mehr. Und für mich ist das überhaupt nicht das Thema, dass ich auch erkannt habe an einem früheren Zeitpunkt, dass da ziemlich viele Faschos drin sind. Hier geht es aber um so ein Argument, das halt vorher aufgemacht wurde. Die Leute haben gesagt, da sind nicht alle Faschisten drin. Und ich würde das Argument machen, dass bis zum spätestens Ende 2021, selbst durch die Corona-Scheiße, hätte man das validieren können. Aber die Zeit ist vorbei. Die Maske ist gefallen. Aus einer eurokritischen Partei unter Lucke ist eine rechtsextreme Bewegung gekommen oder geworden, die einfach sämtliche Alibi-harmlosen Maßstäbe abgelegt hat. Bis zu diesem Zeitpunkt, also bis zum Austritt Meuthen, würde ich sogar sagen, würde ich es zulassen, dass man dieses Argument hätte machen können. Also würde ich gar nicht den Leuten zum Vorwurf machen. Es gibt ja so viele Dokumentationen von Aussteigern und so, die sagen, ja, aber damals war das nicht so. Und ich kann das sogar verstehen. Aber jetzt ist das anders. Jetzt ist das einfach anders. Keine Entschuldigung dafür, in 2024 die AfD zu wählen. Es gab sie nicht in 2023 und es gibt sie nicht in 2022. Und es gibt sie auch nicht jetzt. Wer sie jetzt sucht und von Protest redet oder von Unzufriedenheit oder von irgendeiner Relativierung, der lügt sich halt nicht nur, belügt sich halt nicht nur selbst, sondern er lügt halt vor allen Dingen der Person ins Gesicht, die die Frage stellt, weil er sich entweder feige genug ist, nicht einzugestehen, dass er offen rechtsextrem ist oder weil er meint, dass das eine Rechtfertigung, dass die Probleme, seine Probleme oder seine gefühlten Probleme eine Rechtfertigung dafür sind, dass er das, was er wählt, wählt, obwohl sie rechtsextrem sind.
Ihre Sorgen an.
Ja.
Wovor haben Menschen in Großschirmer ganz konkret Angst?
Also tatsächlich geht das vom Dritten Weltkrieg?
Alles klar. Ja, Angst vom Dritten Weltkrieg, Bruder. Also in Großschirmer haben die Leute Angst vom Dritten Weltkrieg? Okay.
Zu einer Machtübernahme oder so einer Gleichschaltung durch die Regierung? Weil ganz viele politische Kräfte es geschafft haben, Themen mit moralisch Gut und Böse gleichzusetzen. Und man von diesem Ross eben dann nicht mehr runterkommt. Also wenn eben sozusagen die Maske tragen, Merkel wählen, sich impfen lassen oder, wenn man einmal eben gesagt hat, das ist wirklich so in Anführungsstrichen vom Teufel, dann kann man nach 3 Jahren irgendwie schwer sagen, naja, es war irgendwie doof, es ist auch wirklich schlecht gelaufen, es war ganz viel Missmanagement dabei, aber jetzt ist es ja zum Glück vorbei. Ich habe nie das Anliegen zu sagen, das ist ein schlechter Mensch, sondern das, was ich ja in der Predigt permanent sage, so können wir nicht zusammenleben. Und das ist der Tod für eine Gesellschaft.
Ich hab Angst.
In Großschirmer fällt die erste Bombe, Chat.
Großschirmer ist...
Wichtiger Kommentar hier von Neut, der schreibt, er hat irgendwo recht, aber die Kirche. Amen, Bruder.
Nicht der einzige Ort in Sachsen, der gespalten ist. Chemnitz-Sonnenberg. Eine Mischung aus Nazi-Zone und Migrakiez. 2016 versuchten Neonazis in Sonnenberg, eine national befreite Zone zu errichten. Also ein Milieu, in dem nur Rechtsextremisten das Sagen haben. Und dann der große Knall, 2018. Am Rande des Chemnitzer Stadtfestes kommt es zu einem Streit zwischen mehreren Männern. Einer von ihnen wird dabei durch ein Messer tödlich verletzt. Die mutmaßlichen Täter sind zwei Asylsuchende. Rechtsextreme Hooligans organisieren noch am selben Abend und in den Tagen darauf...
Oh ja, die Szenen kenne ich.
...Demos gegen sogenannte Ausländerkriminalität. Es folgen Ausschreitungen und rassistisch motivierte...
Bleib hier, Rasse! Nee, komm, bleib hier!
...wirte Übergriffe. Die Gewalt reicht damals bis nach Sonnenberg. Die national befreite Zone ist keine Wirklichkeit geworden. Aber im Stadtteil vertieft sich die Spaltung noch mehr. Und das hält bis heute an. Ich habe hier gehäkelte AfD-Deko im Fenster hängen sehen, direkt um die Ecke vom besten Baklava der Stadt. Hi, ich hätte gerne vielleicht einfach so einen schönen Mix. Ja, super.
Oh, das sieht so köstlich aus, ich krieg direkt Sodbrennen. Oh, das ist ja köstliches Baklava.
Fatima, hi. Hallo. Eva, freut mich. Guck mal, ich hab was mitgebracht, aber ich glaube, es ist viel zu wenig für euch alle. Ihr seid so viele.
Wir sind gerade in Israel, im Internationalen Zentrum für Demokratie und Aktion. Und heute findet gerade unser Sprachcafé statt.
Fatima ist 28. Sie und ihre Familie kamen Ende der 90er aus dem Libanon nach Deutschland, weil sie dort als behindertes Kind keine gute Gesundheitsversorgung bekommen konnte. Den Verein hier hat sie erst letztes Jahr gegründet. Die Leute, die hier ehrenamtlich tätig sind, kommen aus 12 verschiedenen Ländern. Es gibt in Sonnenberg sonst nichts Vergleichbares.
Ich habe mich so angezogen, wie meine Mutti gesagt hätte, so siehst du gut. Ja.
Schöner Apfelkaffee, Apfeltee jetzt. Apfelkaffee, Digga.
Ich habe nie geraucht, ich bin so ein Asthma-Kind. Mir wurde immer eingeprägt, nicht rauchen. Weißt du, Reporterleben ist auch einfach Risiko. Genau, Risiko.
Alles für den Job.
Würdest du sagen, die deutsche Gesellschaft ist gut darin, sich in Leute reinzuversetzen, die anders sind?
Nein.
Nein?
Nein, leider nicht. Also viele sind in meiner Bubble stets bemüht. Ne? Aber ich glaube, es ist für Deutsche wirklich schwierig, sich da rein zu versetzen.
Würdest du sagen, habt ihr als Familie hier in Deutschland das Leben gefunden, das ihr euch erhofft hattet?
Nein, ich glaube nicht.
Warum nicht?
Weil man ja sich kein Leben erhofft, wo man ständig mit Rassismus konfrontiert wird.
Du hast auch 2018 erlebt. Das war, glaube ich, eine Zeit, die für viele Menschen hier sehr von Angst geprägt war.
Mein Bruder wurde angegriffen, musste ins Krankenhaus, hatte Gehirnerschütterung. Und danach waren die Eltern natürlich sehr verängstigt. Und es gab halt so die Bitte, dass sie nicht mehr alleine rausgehen, dann nur mit Freundinnen rausgehen.
Und hast du dann nie drüber nachgedacht, einfach aus Sonnenberg wegzugehen und aus Chemnitz und ganz woanders hin?
Ständig. Ich war eine von den Menschen, die gesagt hat, wenn ich mit meinem Abitur fertig bin, ziehe ich weg. Wenn ich mit meinem Studium bin, ziehe ich weg. Aber irgendwie hat mich immer irgendwas hier gelassen. Sei es die Familie, sei es die Projekte und so. Und ich meine, natürlich kann man weggehen und so und die Leute hier einfach machen lassen. Aber es ist auch wichtig, dass man dagegen ankämpft irgendwie.
Menschen, die
krass.
Vermeintlich anders sind oder anders denken, leben in Sachsen besonders gefährlich. Letztes Jahr gab es hier 248 rechtsmotivierte Gewalttaten. Vor allem gegen Menschen mit Migrationshintergrund. Und das sind nur die, die der Opferberatungsstelle RAA Sachsen gemeldet wurden. Diese Zahlen sind in Sachsen stark gestiegen. Vom vorletzten auf letztes Jahr um ein Fünftel. Rassismus ist in Sachsen kein Phänomen von wenigen gewaltbereiten Radikalen. Eine Studie der Uni Leipzig kommt zu dem Ergebnis, dass jede dritte Person hier fremdenfeindlich ist.
Was würdest du wählen, wenn du unzufrieden bist? Hä? Ich Das ist so eine einfache Frage. Kleinstparteien. Kleinstparteien. Die Piraten, Volt, V3 oder so, wie sie heißen. Die Humanisten. Ne? Solche, die Partei von mir aus, ne, diese Meme-Partei. So, das, da gibt es so viele Alternativen, die man, in denen man sich abbilden lassen kann. Ich weiß gar nicht mehr, wenn ich einen Wahl-O-Mat mache, gerade in den Landtagswahlen, ich habe keine der großen Parteien mehr vorne bei meinen Positionen. Gar nicht mehr. Weil sowohl bei der Europawahl als auch bei dem Wahl-O-Mat, den ich jetzt gemacht habe für Sachsen, da sind die Piraten ganz oben dabei. So. Und also da bin ich ganz klar. So, da hat man so viele vielzählige Auswahlmöglichkeiten, gerade in Landtagswahlen. Und ich wehre mich auch davor, hier hat gerade jemand gesagt, Stimmen für Kleinstparteien helfen der AfD. Bruder, da muss man sich vorwehren, Alter. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass Kleinstparteien die AfD stärker machen, was sie nicht tut. Stimmen für Kleinstparteien sind wichtige Stimmen. Nur weil das bei dem Wahlergebnis dann unter Sonstige steht, heißt das nicht, dass das nicht eine wichtige Entscheidung ist. So, das ist wirklich, da bin ich fundamental gegen, ne? Weil wir diesen amerikanischen Standard hier nicht haben, mit von wegen, du musst A oder B wählen. Das ganz und gar nicht. Bei der Bundestagswahl ist es ganz einfach. Da ist die Entscheidung, du kannst von mir aus alle Parteien wählen, nur einfach nicht die Rechtsextremen. That's it. So, da kann dir auch keiner reinquatschen. Ich finde die CDU scheiße, aber das ist irgendwo noch eine demokratische Partei. Ich finde, was die sagen. Aber das kannst du wählen. Ich finde die SPD auch scheiße. Ich finde, die machen keinen guten Job, aber das kannst du wählen. Ich finde, die Grünen haben sich mit der aktuellen Regierungsbildung in eine Richtung entwickelt, in der man durchaus sagen kann, dass sie sich zu einer realpolitischeren Partei entwickelt haben, die aber auch deswegen viele Wähler verloren hat. Trotzdem kannst du die wählen. Ich komme da nicht überein. Ich bin auch bereit zu akzeptieren, dass du die FDP wählst, auch wenn ich denke, dass jemand, der die FDP wählt, einfach sich selber hasst. Trotzdem kannst du die wählen, klar. Es ist, ne, das ist, weiß ich nicht. Also wenn ich heute eine Stimme geben würde und das eine der größeren Parteien werden, wäre es die Grünen. Würde ich die Grünen wählen. Und ich habe wirklich mit mir gerungen, aber ich kann die Linke nicht wählen, solange sie ihre Position zu der Ukraine so hat. Ich kann die Linke nicht wählen, es geht nicht. Wer so eine Position zu der Ukraine hat, ich kann das nicht, es geht nicht. It's not going to happen, Alter.
Deshalb sind Räume wichtig, die Sicherheit bieten, sagt Fatima. Eben für die, die nicht akzeptiert werden und die Zerrissenheit deshalb krass zu spüren bekommen. Auch in Sonnenberg leben viele Menschen, die rechte Gewalt erleben mussten. So wie Yavuz Kaya. Seine Bäckerei wurde 2018 mit Nazi-Parolen besprüht.
Welche Position hat die Linke zur Ukraine? Die Linke hat die Position zur Ukraine, dass man aufhören muss, Waffen zu liefern und dass man mit diplomatischen Mitteln, die Russland dazu bewegen muss, aufzuhören. Ohne Waffenlieferungen. Das geht nicht. Ich weiß nicht, wie die Russland überreden wollen. Keine Ahnung, Russland hat sich davor nicht überreden lassen. Russland hat sich währenddessen nicht überreden lassen und Russland hat sich auch jetzt nicht überreden lassen. Ich weiß nicht, wie die das machen wollen. Das ist halt eine Position, die ich nicht vertreten kann, Alter. Das ist sehr verkürzt. Nein, das ist die Position der Linken. Das ist die Position der Linken. Die wollen keine Waffen liefern. Und darum kann ich sie da nicht unterstützen. Das geht nicht. Ich habe mir die lange Antwort angeguckt. Ich habe mir die kurze Antwort angeguckt. Ich bin mit beiden unzufrieden. Und das ist für mich so ein wichtiges Thema. Ich kann bei allem, was mir lieb ist, keine Partei unterstützen, die das sagt.
Was sagst du dazu, dass sich durch Waffenlieferung die Rüstungskonzerne fette Gewinne einfahren?
Oder das kapitalistische System abschaffen zu wollen, bevor man sagt, man unterstützt die mit Waffen. Ich weiß nicht, was bescheuerter ist. Also ja, ich weiß, dass die Gewinne machen. Aber ich lebe auch schon seit Beginn an meiner bewussten Wahrnehmung, die Welt nun mal irgendwie tickt. Ich kann nicht den Kapitalismus abschaffen und das als Rahmenbedingung nehmen, bevor ich die Ukraine unterstütze. Das ist doch irre. Das ist doch Madness. Was ist das denn? Ich weiß, dass die Gewinne machen. I know. Jetzt kann man das gut oder schlecht finden, aber das ändert doch nichts an meiner Position zu der Unterstützung von der sich zu verteidigenden Ukraine. Sag doch nicht, ich unterstütze nicht die Ukraine, weil die Waffen verkaufen, an die Leute, die das kaufen und dahin schicken, die machen zu viele Gewinne. You fucking kidding me? Das kann doch nicht meine Position sein. Das Problem ist nämlich, dass wir doch nicht in so einem Takatuka-Land leben. Das Problem ist, du kannst halt nicht den Kapitalismus abschaffen. Du kannst versuchen, Schritte zu gehen und das Leben lebenswerter machen, um raffgierigen Billionärs irgendwie ein bisschen Geld aus der Tasche zu nehmen. Aber doch nicht auf Basis der Forderung zu sagen, ich will aber nicht, dass die Waffen verkaufen. Das schaffst du nicht. Das ist doch eine Illusion. Das ist eine Illusion. Die Illusion, dass man, dass es einen Konsens geben würde, um den Kapitalismus so weit zurückzudrängen, dass das nicht mehr passiert. Das ist unmöglich. Man kann ihn nur versuchen, so zu knechten, dass man endlich versteht, dass man nicht mehr auf Bürgergeldempfängern rumtritt, auf vielleicht Menschen mit Migrationshintergrund und Geflüchteten und zu sagen, okay, wir lassen uns ein bisschen die richtig Reichen besteuern. So, und trotzdem hast du noch den Kapitalismus, aber du schaffst es ja nicht, du schaffst das ja nicht, da gibt's ja keine Alternative. Man muss schon wirklich in so einer, also ich kann das nicht verstehen. Da unterscheide ich mich übrigens auch fundamental vom Karl, ne, der da auch solche Theorien hat, aber ich kann das, es gibt da für mich keine Rationalität bei, ein utopisches Szenario zu erhaschen zu wollen, bei der es dann eine Eventualität gäbe, wie man dann doch Waffenlieferungen rechtfertigen könnte. Und das, also, sehe ich nicht.
Hallo.
Hallo, Servus.
Hallo, herzlich willkommen.
Dankeschön, schön, Sie kennenzulernen. Und haben Sie heute immer noch manchmal Angst?
Ja, natürlich. Ist eine gefährliche Situation. Wenn wir abgesehen, wir wissen, was geschrieben, wir wissen nicht, was kommt.
Sie haben schon von den Sonnenbergern generell große Anteilnahme erfahren, nachdem solche Sachen hier passiert
ja,
sind.
Ja, ich denke nicht negativ. Ein Fehler passiert, wir hoffen, da passiert nicht viel mit einer anderen oder die, uns auch. Geht besser, wir leben das, wir arbeiten zusammen. Wir kämpfen zusammen. Mhm. Wenn ich zum Beispiel im West, ich sehe eine Chemnitzer Kennzeichen oder Zwickau Kennzeichen, ich denke nicht meine Heimat. Wir leben hier. Wir sind Teil von dieser Stadt.
Die Ausschreitungen 2018 haben das komplette Image der Stadt verändert. Immer wieder taucht Chemnitz in den Schlagzeilen auf, wenn es um rechte Gewalt geht. Und ich merke, dass es vielen Leuten hier nicht gefällt, ständig darauf reduziert zu werden. Umso mehr interessiert mich, ob sich seitdem was verändert hat.
Beobachtest du denn über diese lange Zeit, die du das jetzt machst, eine Entwicklung? Und falls ja, geht die eher ins Positive oder wird es eher schlimmer?
Schlimmer. Also vor allem seit 2018 haben die Leute keine Angst mehr, offensichtlich rassistische Äußerungen zu tätigen. Es ist halt nicht 10, 20 Jahre her, dass mir meine Mutti erzählt hat, dass jemand versucht hat, ihr das Kopftuch vom Kopf wegzureißen. Mhm. Und das ist mir auch, es ist nicht ein, zwei Jahre her, dass meine jüngere Schwester sagt, ich werde als Affe bezeichnet oder als Hakennase oder als, dass ich mich waschen soll und so. Das ist keine Sache der Vergangenheit.
Wie begegnet man so einer Spaltung? Hast du Hoffnung, dass man die Leute wieder zusammenbringen kann?
Ich sage immer, Kommunikation ist das A und O. Ne? Und bestimmt gibt es auf der Seite der Rassistinnen und so oder der besorgten Bürger, wie auch immer die sich nennen möchten, vielleicht auch verloren gegangene Seelen und so. Die einfach nur vielleicht eine Gemeinschaft haben wollten oder jemanden, der sie auffängt. Und wenn ich solche Leute im Alltag begegne, diskutiere ich auch mit denen, aber auch nur bis einem gewissen Punkt. Weil ich bin nicht dazu verpflichtet, Leute zu überzeugen.
In Sonnenberg wird mir an der einen Ecke Lügenpresse hinterhergeworfen und an der anderen freut man sich über Austausch. Das ist ziemlich repräsentativ für das ganze Bundesland. Da prallen Lebensvorstellungen und politische Ideologien aufeinander, die kaum zusammenzubringen sind. Fest steht, wir müssen reden. Die Frage bleibt, bis zu welchem Punkt?
Ich schaue mir die Meinung an, ich entscheide dann für mich, okay, passt, passt nicht. Ich bin ja nicht gezwungen, mich darüber, über das Thema, wo wir jetzt nicht im Einklang sind, mit der Person weiter drüber zu unterhalten.
Wenn ich einen Funke sehe bei dem Gegenüber so, dann ergreife ich den Funken oder versuche da zu diskutieren. Und es hat auch schon zwei, drei Mal geklappt. So ist es ja nicht. Aber es hat auch schon 10.000 Mal nicht geklappt.
Was übrigens so ziemlich alle Menschen, mit denen ich in Sachsen gesprochen habe, sagen, ist, diese ganze Entwicklung, diese Spaltung, das ist kein rein sächsisches Phänomen.
Ich hab Angst.
Es würde uns sehr helfen, wenn man nicht auf ganz Ostdeutschland einfach nur schauen würde als, okay, die sind alle wahnsinnig, im Grunde ist das verloren, sondern wenn man... man auf uns gucken würde als eine vielleicht ähnlich diverse und vielfältige Gesellschaft, die eben anders geprägt ist und anders funktioniert, aber halt trotzdem eben etwas ist, wo es sich lohnt, hinzugucken, hinzufahren, mitzugestalten und einfach auch ein bisschen, so wie du das jetzt gemacht hast, so zu gucken, was erlebten ihr gerade, was habt ihr erlebt, können wir daraus was lernen?
Können wir daraus was lernen? Um ehrlich zu sein, diese Reise, die vielen Gespräche, auch gerade die ohne Kamera, lassen mich sehr, sehr nachdenklich zurück. Das Misstrauen sitzt wirklich tief. Und dieses permanente Miteinander streiten, das fand ich einerseits lehrreich, aber eben auch extrem anstrengend. Ja, wir sollten uns weiter um Austausch bemühen, soweit jeder und jede Einzelne das eben kann. Vereine, Veranstaltungen, Moped-Gottesdienste, die halten am Ende die Gesellschaft zusammen. Aber eben nur den Teil der Gesellschaft, der das auch wirklich will. Es gibt noch zwei weitere Folgen von Deutschland, warum bist du so? Dafür war
ja, das ist schon ein Bock, Alter. Moped-Gottesdienst ist aber auch ein Term, den ich hier nicht erwartet habe. Also, die Frau Eva Schulz macht einen sehr guten Job mit ihrem Format hier. Wäre gut, wenn das bei Funk wäre. Dann könnte man wieder was Positives über Funk sagen, muss man sagen, ne? Aber ansonsten gefällt mir das Format sehr, sehr gut. Ich habe jetzt 3 Folgen gesehen und das war alles in allem eine fantastische Darstellung von den Örtlichkeiten vor Ort, ja. Und wir haben über Faschos gelacht. Also ich muss sagen, alles in allem, vielen Dank, Frau Schulz. Vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht, das zu sehen.